Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast, der Wendinger Impfskandal.
Für diesen Fall springen wir etwas zurück, genauer gesagt 3 Jahre. Damals gab es eigentlich nur ein Hauptthema, und zwar Corona. Ein Hausarzt im Donau-Ries soll Corona-Scheinimpfungen verteilt haben und das vielfach, ohne dass seine Patienten davon wussten. Die sind also zur Impfung gekommen, dachten, sie haben den Impfschutz und haben aber gar keinen bekommen. Der Fall hat damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und der Verdächtige ist noch heute auf der Flucht. Ich bin Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist meine Kollegin Franziska Megerle.
Hi Leon.
Franzi, der Fall hat nicht nur in der Region für viel Aufsehen und vor allem Aufregung gesorgt.
Ja, es geht um Vorwürfe wegen Betrug und Körperverletzung. Das war ja wirklich ein krasser Fall damals. Das kam wie aus dem Nichts, dieser Impfskandal im Donau-Ries. Und völlig unabhängig von Corona geht es ja um ein Thema, bei dem, glaube ich, auch jeder gleich mitfühlen kann. Weil wenn ich zum Arzt gehe und behandelt werde, dann gehe ich ja davon aus, das, was wir besprechen, das passiert dann auch so. Gerade beim Hausarzt, da ist man ja im Normalfall über Jahre hinweg und da besteht ja auch so ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis.
Auf jeden Fall. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ich habe schon angekündigt, es geht um das Jahr 2021. Diese Hochphase der Corona-Pandemie ist eigentlich noch nicht so lange her. Und gefühlt ist es ja auch ein ewiges Thema gewesen.
Wo dann so langsam auch alles verschwimmt, auch bei mir. Ich musste auch erstmal schauen, welche Bestimmungen galten eigentlich wann. Das hat sich ja gerade in der Anfangsphase auch teils täglich geändert, 2020. Das Jahr ist ja eigentlich noch ganz normal gestartet und im März dann plötzlich der Lockdown, Corona. Und plötzlich wussten wir auch alle, was zum Beispiel das Robert-Koch-Institut eigentlich genau macht, warum die MPK tagt, also die Ministerpräsidentenkonferenz. Und dann im Sommer 2021, da erreicht die 4. Welle inzwischen den Freistaat, das heißt es damals in Bayern. Da gilt innen 3G, wenn die Inzidenz über 35 liegt, also geimpft, genesen, aktuell getestet. Wer ins Fitnessstudio will, ins Kino, ins Hotel oder ins Krankenhaus oder auch die Uni, die in Schulen wird auch regelmäßig getestet und die OP-Maske ersetzt da so langsam die FFP2-Maske. Das sind alles Zeiten, gefühlt ist es schon lange her.
Ja, und da ging es tatsächlich auch erst ab Dezember 2020 los mit den ersten Impfungen. Damals durfte ja erstmal nur die sogenannte kritische Infrastruktur, also Krankenpflegende, Feuerwehr, Polizei, ältere Menschen, die durften da eben als Erste ran an die Impfungen und dann platzt da diese Nachricht im Herbst rein wie eine Bombe, Impfbetrug. Und das bei dem eh schon so wenig vorhandenen Impfstoff. Wir sind in Wemding, das ist, so wie viele kleine Orte, knapp 6000 Einwohner, etwa 60 Kilometer nördlich von Augsburg, recht zentral im Donau-Ries. Was ist da genau passiert?
Also es geht um mehrere hundert Fälle. Da wurden Bescheinigungen ausgestellt für die Corona-Impfung, obwohl es wohl keine Impfung gab. Die meisten Patienten sollen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, gar nichts davon gewusst haben, dass sie gar nicht geimpft wurden. Die sind also davon ausgegangen, es ist alles rechtmäßig abgelaufen, hatten auch den Stempel im Impfpass. Stellt sich dann aber raus, war nicht so. Und ein paar allerdings sollen diese Praxis auch gezielt gesucht haben, um sich eben einen falschen Impfnachweis abzuholen.
Jetzt frage ich mich aber, wie kann ich denn als Patient nicht wissen, ob ich geimpft wurde oder nicht? Am Ende ist es Spritze rein oder Spritze nicht rein.
Naja, es gab schon so Verdachtsmomente. Also es haben sich wohl einige gewundert, warum sie jetzt nicht in den Arm geimpft wurden, so wie man es ja kennt, sondern in den Hintern. Und da ist natürlich dann auch schwer zu sehen, was ist dann in dieser Spritze, wo wird das hingespritzt? Ist es dann tatsächlich auch in den Körper oder vielleicht in Wattebausch oder sowas? Ich meine, es ist ja auch der Hausarzt, das ist eine Person, wie gesagt, die kennt man seit Jahren, da vertraut man dann auch drauf.
Okay, dann ist ja fast eher die Frage, wie konnte man überhaupt zu dem Verdacht kommen, dass mit der Impfung etwas nicht stimmen könnte?
Also diese Verdachtsmomente, die haben sich wohl gehäuft und das bei einigen Patienten. Da hat eine Frau berichtet, sie hat sich mit BioNTech impfen lassen. Im Impfheft stand aber dann ein AstraZeneca-Aufkleber. Und es gab dann auch keine Wartezeit nach der Impfung. Da muss man sich ja normalerweise eine Viertelstunde hinsetzen, zum Beispiel auch nach der Grippeimpfung, dass man jetzt nicht umkippt oder dass die Praxis sieht, man verträgt die Impfung. Der Arzt hat generell von dieser Impfung abgeraten, auch den Patienten. Er hat gesagt, wenn ich sie jetzt damit impfe, dann könnten sie morgen tot sein. Er hat laut diesen Berichten auch gesagt, man müsse nach Schweden auswandern, nur dort sei man sicher. Und vor dieser Praxis, das haben Anwohner berichtet, da haben wohl gerade freitags immer viele Autos mit einem auswärtigen Kennzeichen geparkt, was ja bei einer Hausarztpraxis jetzt auch nicht so üblich ist. Ein langjähriger Patient hat zum Beispiel auch damals in der AZ geschildert, er hat einige Erzählungen von diesem Arzt wohl erzählt bekommen, der Dritte Weltkrieg stehe bevor, und er hat die Frage gestellt bekommen, ob er sich schon einen Sarg ausgesucht hätte wegen dieser Impfung. Und am Ende der Impfung habe er dann auch diese Spritze gezeigt bekommen vom Arzt. Sie sei leer, extra nochmal ein, ja, die ist verimpft worden. Patient natürlich verwirrt, warum zeigt mir der Arzt jetzt quasi den Beweis, dass ich geimpft worden bin. Er hat dann Gerüchte gehört, da passt irgendwas nicht. Das hat man sich dann wohl auch in der Stadt oder in der Region erzählt. Irgendwas ist da komisch. Und Ende August, er war dann so misstrauisch, hat er auf eigene Kosten so einen Antikörpertest machen lassen. Und er hatte absolut keine Antikörper im Körper. Also die Impfung hat entweder überhaupt nicht angeschlagen oder sie hat eben nicht stattgefunden. Er hat sich dann sofort ans Landratsamt gewendet, hat ausführlich das Ganze beschrieben, auch seine ganzen Verdachtsmomente. Das hat sich dann gemeldet, hat gesagt, naja, der Körper baut Antikörper unterschiedlich auf. Das ist jetzt allein kein Nachweis, hat aber auch der Kripo Bescheid gesagt.
Ja, und wie sich herausstellt, die Kripo hat da tatsächlich auch schon ermittelt und schlägt dann auch sehr schnell zu. Ende September wird die Hausarztpraxis durchsucht und dann gibt es eine öffentliche Pressekonferenz. Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rössle sagt damals ganz kurz und knapp:
Die Praxis ist bis auf Weiteres geschlossen.
Ja, und dann gibt's da noch eine Besonderheit.
Genau, es wird in diesem Fall tatsächlich nicht nur das, was mutmaßlich passiert ist, geschildert und eben dieser Verdacht. Es wird tatsächlich auch der Name des Arztes öffentlich gemacht. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber die Behörden argumentieren damals mit dem öffentlichen Interesse und der großen Sorge um die gesundheitlichen Folgen auch für die Patienten. Also es geht da um Gefahrenabwehr. Die Patienten der Praxis, die sich dort gegen Corona haben impfen lassen, die werden dann zu Antikörpertests aufgerufen. Das Landratsamt organisiert auch mehrere Termine. Da ist dann auch die Polizei vor Ort, fragt die Betroffenen, und die Praxis, wie gesagt, ist erstmal geschlossen. Für die Ermittler startet jetzt zu diesem Zeitpunkt dann erst die langwierige Arbeit dieses Nachweises. Das sagt auch damals der Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, Andreas Dobler.
Die Auswertung der Unterlagen steht ganz am Anfang, aber nach ersten Erkenntnissen wird man wohl von mehreren hundert ausgehen müssen, die zumindest hier zu denen gehören, wo wir überprüfen müssen, ob dokumentierte Impfungen tatsächlich stattgefunden haben.
Ja klar, da geht's natürlich dann auch erst richtig los. Man muss ja eben auch nachweisen können, ob etwas stattgefunden hat oder eben nicht.
Ja, und ich denke mal, du erinnerst dich ja auch noch sehr gut. Du warst damals ja auch als Reporter live bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Wie hast du das damals denn erlebt? War da viel Schock auch mit dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also das war ja die Zeit, niemand wusste wirklich, wann bekommt er eine Impfung. Und dann kommt da diese Schlagzeile mit, ja, Scheinimpfungen und Fake-Impfungen und vielleicht gar keine Impfungen. Und das war eine Pressekonferenz, natürlich viel Abstand, viel Maske, Sicherheitsvorkehrungen, die Kripo war mit dabei, der Landrat war mit dabei und ja, eben niemand wusste so wirklich, was ist jetzt hier los, rollt vielleicht gleich die nächste Riesen-Corona-Welle aus unserem Landkreis über die ganze Welt.
Ja, und ich denke auch für viele Patienten in dem Moment hat sich sicher auch die Frage gestellt, bin ich jetzt geimpft worden, bin ich gefährdet, bin ich vielleicht auch eine Gefahr für andere? In der Situation war ja vieles einfach unklar, was das dann tatsächlich bedeutet.
Ja eben, und ich habe dann damals eben auch mit vielen Betroffenen gesprochen, was das für sie bedeutet und wie sie sich gerade auch fühlen.
Er hat mich ja immer bearbeitet, ich soll mich nicht impfen lassen. Und dann war ich natürlich dann ein bisschen überrascht, dass er mich dann doch geimpft hat. Aber jetzt, nachdem was passiert ist, war, denke ich mir, vielleicht hat er mich gar nicht geimpft. Vielleicht habe ich nur so einen Traumzucker oder irgendeine Kochsalzlösung gekriegt. Ich habe ihn ja dann auch nicht mehr getraut.
Uns hat es richtig schockiert, weil als Arzt war er schon gut. Wir waren zufrieden als Arzt, aber das ist schon ein dicker Hund. Ich habe gar nichts gemerkt und meine Frau auch nicht. Wir haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil die meisten, die spüren irgendwas und wir haben gar nichts gespürt. Uns war es pudelwohl.
Er hat halt immer ein bisschen so eine eigenartige Ansichten gehabt, soll das mal das lesen und ich brauche keine Maske tragen. Hat mir ein Rezept sogar ausgestellt, das was ich habe ich nachher aber weggeschmissen. Also da kam mir das alles schon ein bisschen komisch vor und hat dann auch viele in die Ungewissheit gestürzt.
Und das gerade in so einer Pandemie, Situation, wo ja eh so viele Fragezeichen sind und sich auch die Regeln ständig ändern, dass du dir Sorgen machen musst jetzt noch um deine eigene Gesundheit, wo du eigentlich denkst, ich habe doch alles getan, was jetzt die Empfehlung war, auch zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, zum Beispiel von den Experten. Schwierig.
Auf jeden Fall und völlig unabhängig vom Corona-Aspekt geht es natürlich auch im Kern drum, ich gehe zum Arzt und verlasse mich darauf, dass er macht, was er sagt, dass ich die Behandlung bekomme, die besprochen ist, die er mir ja auch abstempelt. Und dann stellt sich raus, er glaubt irgendwas und hat mich angelogen. Und ich weiß gar nicht, ob er mir irgendwas gespritzt hat. Dieses Horrorszenario hat sich damals zumindest in einigen Köpfen verbreitet. Da berichten Leute von verlorenem Vertrauen, Schock, Unsicherheit.
Und klar, an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, das sind Vorwürfe, es ist nie zum Prozess gekommen. Das heißt, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Aber klar, zu einem Arzt hat man so oder so ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Es gibt mindestens eine Betroffene, die auch damals gesagt hat, ich habe eine 85-jährige Schwiegermutter, das ist Körperverletzung, die war richtig sauer und hat auch gemeint, wenn ich den jetzt allein treffen würde, also da könnte ich für nichts garantieren. Diese Leute sind dann alle zur Reihentestung oder zumindest sehr viele, um rauszufinden, habe ich denn Antikörper oder habe ich nicht. Und wer auswärtig gewohnt hat, waren ja offensichtlich auch viele da, da ist die Information dann und dieses weitere Vorgehen eben an die jeweiligen Gesundheitsämter gegangen.
Vielleicht jetzt ein etwas übertriebener Vergleich, aber wenn ich eine OP habe wegen eines, sagen wir, Beinbruchs und der Arzt operiert statt dem rechten mein linkes Bein, nicht das, was besprochen wurde eben. Und ich meine, ja, es ist übertrieben dargestellt, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich mich dann je wieder operieren, geschweige denn bei diesem Arzt operieren lassen könnte.
Vielleicht auch bei jedem Arzt. Aber klar, bei einem Bein, bei einem operierten Bein, da würdest du es ja direkt sehen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe mein rechtes Bein gebrochen und dann ist das linke Bein offen, dann ist es relativ klar zu sehen. Bei so einer Impfung, die stattgefunden hat oder nicht, da ist natürlich auch der Nachweis dann wichtig. Und nochmal, es ist ja nie zum Prozess gekommen. Also das sind alles nur Vermutungen aufgrund von Indizien, die auch die Ermittler zusammengesammelt haben. Aber wir wissen es einfach nicht sicher.
Wie ging es denn jetzt in Wemding weiter? Also wir hatten die Antikörpertests, die ersten, und dann?
Also nach einigen Wochen sind die Ermittler davon ausgegangen, insgesamt, das haben sie so rausrecherchiert, sind in dieser Praxis rund 2000 Spritzen verbraucht worden und ungefähr 1200 Menschen gegen Corona geimpft worden, zumindest laut dem Papier. Die Kripo Dillingen hat dann auch eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet und die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg hat auch ermittelt, nicht weil das Nürnberg jetzt besonders betroffen hat, sondern da ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen angesiedelt. Hintergrund, diese Impfungen, die sind auch abgerechnet worden. Und wenn jetzt die Ermittler davon ausgehen, die haben gar nicht stattgefunden, dann ist es klar Abrechnungsbetrug. Es gab auch eine große Razzia in mehr als 100 Wohnungen, eben wegen der wohl gefälschten Impfpass-Einträge. Und bevor es dann zu einer Anklage und zu einem Prozess kommen kann, müssen die Ermittler natürlich auch jede Impfung überprüfen, müssen nachweisen, hey, da war was im Argen, das hat so wohl nicht stattgefunden.
Da gibt es dann also eben Ermittlungen in zwei Richtungen. Einmal der Verdacht zu den Leuten, die nicht geimpft wurden, obwohl sie es ja wollten. Und dann eben in die andere Richtung, also die Leute, die sich absichtlich einen falschen Impfpass holen wollten.
Ja, so bei diesen Antikörpertests, erstmal hat sich rausgestellt, hunderte Menschen haben sich untersuchen lassen. Von diesen 300 Personen hatten 200 keine Antikörper. Die wurden also nicht geimpft und haben sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht infiziert gehabt. Und jetzt bei den übrigen 100 ist die Frage, sind sie geimpft worden? Haben sie sich in der Zwischenzeit mit Covid infiziert? Sind dadurch Antikörper zustande gekommen? Auch da schwer, das zu beweisen, wo es herkommt. Es gab mehrere Sammeltermine, wie gesagt, auch die Polizei vor Ort hat sich das Ganze nochmal schildern lassen. Das Gesundheitsamt hat damals geraten, jetzt erstmal nicht auf Verdacht, einfach so impfen lassen, erstmal abwarten. Und die Kripo hat damals auch eine Hotline geschaltet für eben Hinweise zu diesen Fällen.
Aber bei dieser Hotline meldet sich ja wahrscheinlich keiner, der bewusst eine Fake-Impfung wollte, oder?
Das wäre seltsam. Also mindestens 40 Patienten, heißt dann später in der Anklage, sollen Bescheid gewusst haben. Die sollen extra hingefahren sein für diese, so hieß es in den entsprechenden Kreisen, die Schonimpfung, also die Impfung ohne Inhalt. Und die kamen wohl aus ganz Deutschland, also bis NRW. Der Arzt soll die Impfung, wie gesagt, trotzdem abgerechnet haben. Deswegen geht es auch um den Abrechnungsbetrug.
Also die Arztpraxis hat jetzt geschlossen nach dieser Durchsuchungsaktion. Da kommt dann relativ schnell auch ein Berufsverbot für den verdächtigen Arzt. Das heißt, er darf nicht mehr praktizieren, oder?
Genau, er wohnt aber weiterhin vor Ort, sagt auch, er glaubt, er wird noch viele Jahre Medizin praktizieren, geht auch 2022 noch in der Stadt spazieren, das berichten der Nachbarn. In dieser Praxis, da hängt ein Zettel im Fenster, da steht zuerst aus gesundheitlichen Gründen geschlossen und dann Die Praxis ist auf Anordnung geschlossen und er als Arzt erhoffe, dass er noch viele Jahre seine Patienten betreuen könne. Viele hätten ihm auch gesagt, sie haben weiter Vertrauen zu ihm, und er stellt dann auch klar, anscheinend gab es da Gerüchte, er war nie in der Psychiatrie. Das Amt sagt damals, nee, diese Schließung ist alternativlos, wir können nicht nur ein Impfverbot erlassen, das wäre ja auch eine Option gewesen, weil sie sagen auch, wir können das schlicht nicht kontrollieren, was in dieser Praxis abläuft. Diese Praxisschließung gilt bis zum Ende des Strafverfahrens und des Berufsverbotsverfahrens, also mindestens einige Monate, wenn nicht Jahre, bei so einem Prozess, wo es dann auch um so viele Vorwürfe geht.
Er hat wenige Monate später über seine Frau Kontakt zu einem Reporter und lässt der Bild ausrichten, er und sie machen schwere Zeiten durch. Er sagt demnach, was ist die Wahrheit? Das ist die große Frage. Man werde das erst in 5 Jahren wissen. Er war ja in Wemding wirklich schon lange, lange Zeit als Arzt, als Hausarzt tätig.
Genau, also er ist seit 1982 als Arzt zugelassen, hatte seit 2000 da die Praxis, war eigentlich auch sehr geschätzt bei den Patienten, bei den Kollegen, eigentlich auch ein erfahrener Kollege. Die Nachbarin meinte auch, er habe sich als Arzt rührend um Menschen gekümmert, er war bekannt und beliebt. Aber gerade das mit den auswärtigen Autos, das sei so ein offenes Geheimnis gewesen, irgendwas passt da nicht. Und wie gesagt, er hatte auch sehr aktiv Menschen von dieser Impfung abgeraten und eben, ich sag mal, Verschwörungstheorien erzählt.
2022 kommt dann die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg. Die Ermittler haben in den Monaten dazwischen mit vielen, vielen Zeugen gesprochen, haben Akten gewälzt und sicher auch hunderte Impfpässe überprüft. Wegen was wird denn der Arzt jetzt überhaupt genau angeklagt?
Ja, die Staatsanwaltschaft sagt, die Praxis hat zwischen April und September 2021 BioNTech bekommen, hat AstraZeneca-Impfstoff bekommen, Johnson & Johnson und eben mehrere hundert Corona-Impfungen auch dokumentiert. Und in mindestens 314 Fällen, also mindestens 176 Patienten, es geht um Erst- und Zweitimpfungen, die seien getäuscht worden, die wollten sich impfen lassen, aber sie hatten eben nachweislich keine Antikörper.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Spritzen gingen in den Po. Das sieht man ja dann auch nicht so ganz, aber wie soll er das denn gemacht haben?
Also die Ermittler haben ja auch mit vielen Patientinnen und Patienten gesprochen und sind sich sicher, der Ablauf war ungefähr immer gleich. Die Mitarbeiterinnen in dieser Praxis sollen diese Spritzen vorbereitet haben, die dann ins Behandlungszimmer gelegt haben. Und der Arzt hat diese Spritze dann, so der Vorwurf, in einen Wattebausch zum Beispiel entleert. Also dass da eben nichts mehr drin war. Ein Patient mindestens hat das wohl auch beobachtet, die allermeisten aber nicht, weil es ist natürlich hinter ihrem Rücken passiert, damit sie wohl auch nicht sehen können, was er da macht. Die Stelle am Körper wurde dann auch desinfiziert. Es wurde auch mit der Nadel zugestochen, wohl um den Schein zu wahren. Und dann wurde diese Impfung eben, so der Vorwurf, falsch dokumentiert. Mit aktuellem Datum, mit Aufkleber, mit Praxisstempel und der Unterschrift, so wie man es kennt. Bei mindestens 40 Patienten wurde die Impfung dokumentiert. Und das sollen eben Personen gewesen sein, die aktiv nach diesem Arzt gesucht haben, die diese Schonimpfung wollten, denen also wohl bewusst war, dass sie eben keine Corona-Impfung bekommen. Das ist aufgeflogen durch verdeckte Ermittler, steht in der Anklage. Da hatte einer oder eine am 16. September 2021 einen Termin vereinbart zu dieser Scheinimpfung. Da wurde dann auch ein komplett neuer Impfpass ausgestellt, Impfung wurde dokumentiert und damit war dann auch der Nachweis wohl passiert. Wie gesagt, diese Impfungen wurden ja auch abgerechnet mit der KVB und da ist ein Schaden von 3.780 Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft sieht auch eine Gefahr, dass dieser Angeklagte weitere ähnliche Taten begehen wird und wirft ihm eben vor, körperliche Misshandlung, Gesundheitsschädigung in 314 Fällen und das wird gewertet als vorsätzliche Körperverletzung und dazu kommt dann noch der Betrug.
Der Prozess sollte im Juni 2023 starten. Da waren auch schon alle da im Saal, Richter, Staatsanwaltschaft, Presse. Nur einer hat eben gefehlt, und zwar der Angeklagte.
Genau, der war nicht gekommen. Bei diesem Prozessauftakt, da war damals auch ein Kollege von uns, wir haben diesen Ticker auch noch. Er hat geschrieben, kurz vor 9, es ist viel Medienandrang, es ist viel los, um 9 Uhr sollte es losgehen. Dann kommt das Gericht um 9.17 Uhr rein und verkündet, ja gut, der Angeklagte ist jetzt nicht erschienen. Die Verteidiger sagen, wir haben keine Kenntnis über seinen Aufenthaltsort. Wir hatten an diesem Tag auch keinen Kontakt zu ihm. Und die sagen auch, sie seien selber sehr überrascht, dass er nicht aufgetaucht ist. Dann wird die Sitzung erstmal unterbrochen. Dann ist es 9.55 Uhr und die Richterin stellt fest, Nee, er ist definitiv nicht erschienen, hat sich jetzt auch nicht verspätet, ist einfach nicht da. Er hat seine Zustellungsurkunde bekommen und jetzt wird ein Haftbefehl erlassen. Also, ne, er hat ohne Entschuldigung gefehlt. Das heißt, jetzt kommt die Kripo ihn abholen. Er soll es um 13.30 Uhr weitergehen. Und dann wird nach wenigen Minuten die Sitzung komplett abgebrochen, denn die Kripo hat ihn gesucht an den bekannten Orten, wo man ihn vermuten würde, hat ihn aber nicht gefunden. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Der nächste Prozesstag, wenige Tage später, wird auch gleich abgesagt. Und dann hängt das Verfahren erstmal in der Luft, denn der Angeklagte fehlt.
Du sagst, die Kripo hat ihn gesucht. Gibt es denn Vermutungen, wo er ist?
Also zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine. Wie gesagt, die haben ja nicht nur seine Hausadresse abgeklappert, sondern wirklich die bekannten Orte, wo sie ihn suchen könnten. Der Oberstaatsanwalt sagt damals auch, ja, er hätte über eine Untersuchungshaft für den Angeklagten nachgedacht, wegen einer möglichen Fluchtgefahr, sich dann aber dagegen entschieden. Und das sei wohl ein Fehler gewesen. Kann sein, dass das Alter des Angeklagten eine Rolle gespielt hat. Heute ist er 74 Jahre alt. So oder so, die Entscheidung ist gefallen und der Angeklagte ward nicht mehr gesehen.
Zum Verständnis nochmal, die Untersuchungshaft wäre quasi, also bevor es zu dieser Verhandlung kommt und diesem Prozess, müsste er schon im Gefängnis sitzen, damit dann eben sowas nicht passiert, dass er flüchtet.
Genau, und manchmal wird diese Untersuchungshaft auch verhängt mit der Anklageerhebung. Also wenn die Staatsanwaltschaft sagt, hey, liebes Gericht, wir haben hier unsere Vorwürfe zusammengestellt, das sind unsere Beweise, entscheidet bitte darüber, ob dieser Prozess stattfinden soll oder nicht. Und wir verhängen damit auch noch einen Haftbefehl, weil wir die Vorwürfe als zu schwerwiegend erachten und eben eine gewisse Fluchtgefahr sehen.
Okay, dann wurde eben nach diesem Arzt gesucht. Jetzt weiß man aber nicht, wo er ist. Wie geht es denn in so einem Fall weiter? Ich denke, gut, das ist jetzt kein krimineller Clan, der die Mona Lisa geklaut hat oder einen Mord begangen hat. Also da wird jetzt wahrscheinlich keine Soko-Impfarzt mit 30 Beteiligten gegründet, aber nach ihm gesucht wird aber trotzdem, oder?
Auf alle Fälle, und das wird auch nicht der einzige Tag geblieben sein, an dem Beamte nach ihm gesucht haben und dem die Polizei nach ihm gesucht hat. Die Polizei will aber zu so einer Suche logischerweise auch nicht so viel sagen aus ermittlungstaktischen Gründen, denn egal was sie sagen, der Angeklagte, sag ich mal, der Gesuchte hört ja irgendwo auch mit. Also man liest ja auch dann in den Medien mutmaßlich, wenn es den eigenen Fall betrifft oder die eigenen Vorwürfe, dann doch auch nochmal genauer, was da eigentlich die Polizei gerade so treibt. Also ich denke, es ist klar, das Umfeld wurde überprüft, wird dann vielleicht auch im Blick behalten, gibt der Familie in der Region, gibt Verbindungen zu diversen Orten, die sich vielleicht vom Studium ergeben, durch Hobbys, durch Reisen oder eben durch Erzählungen.
Wenn ich jetzt daran denke, mich zu verstecken, in Anführungszeichen, klar, dann denke ich an eine einsame Hütte, irgendwo im Nirgendwo, ohne Handy, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt eben, damit mich niemand findet, aber das wird ja dann auch irgendwie ein bisschen einsam. Also wo könnte er denn sein?
Naja, theoretisch, wenn dich niemand kennt und dich niemand anzeigt. Es sind ja auch nie aktuelle Fotos von dem Mann öffentlich geworden, außer dass man ihn eben kennt vor Ort. Dann kannst du ja theoretisch auch im Nachbarlandkreis wohnen, halt nicht offiziell gemeldet, logisch. Kannst natürlich auch ins Ausland gehen, aber solange wie dich niemand verrät, kannst du an einem Ort bleiben.
Und das dann, wie man es eigentlich aus den Filmen kennt, mit einem Fake-Namen, oder?
Ja, zum Beispiel.
Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass der 74-Jährige seinen Patienten geraten hat, nach Schweden auszuwandern. Ich glaube, er hat ja auch mal gesagt, er hat Bunker in der Schweiz. Ich denke, da wird die Polizei auch mal angeklopft haben, oder?
Also zumindest laut mehreren Berichten von Patienten hatte er dazu geraten, dass man nach Schweden auswandern sollte. Er habe auch Bunker in der Schweiz, in Schweden oder da Grundstück. Also es gibt zumindest Anhaltspunkte, dass er da Verbindungen hin hat. Möglicherweise Schweden, auch weil es gab damals dort eine ganz andere Corona-Politik, die war generell etwas offener, wurde dann in diversen Kreisen auch schon fast gehypt als das perfekte Modell. Heißt jetzt aber auf der anderen Seite nicht, dass Schweden besonders auslieferungssicher ist. Also wenn es dann einen europäischen Haftbefehl gibt, dann kann auf dieser Basis relativ schnell ausgeliefert werden. Naja, und auch mit der Schweiz hat Deutschland so ein Auslieferungsübereinkommen. Also es wird ausgeliefert, wenn eine Mindeststrafe von über einem Jahr zu erwarten ist, nach dem Recht beider Länder. Ich denke mal, das wäre in diesem Fall dann auch der Fall.
Okay, also da hilft man sich quasi, aber klar ist natürlich auch, wenn du überall suchen kannst, ist das natürlich auch ein bisschen eine Nadel im Heuhaufen für die Polizei. Ich denke mir halt auch, wie ich es ja eben schon angesprochen habe, ich würde an seiner Stelle vermutlich nicht in einer einsamen Hütte im Wald leben, sondern dann halt auch irgendwie Kontakt mit meiner Familie haben wollen.
Mutmaßlich dürfte das der Polizei wahrscheinlich auch klar sein. Ich nehme aber auch an, die sind schon auch auf konkrete Hinweise angewiesen.
Also eigentlich könnte er überall sein und die Polizei sucht nach ihm. Wie ist das denn rechtlich? Droht ihm denn eigentlich eine höhere Strafe, weil er abgetaucht ist?
Also das Nichterscheinen vor Gericht ist keine Straftat. Allerdings, ich gehe mal davon aus, er müsste sich auf eine längere Untersuchungshaft einstellen, wenn er jetzt wieder auftauchen würde. Also wir kennen das aus anderen Fällen. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass Angeklagte jetzt nicht aus welchen Gründen auch immer zum Prozess erscheinen, dann auch unentschuldigt. Es ist schon auch selten. Allerdings, wenn man so mit Gerichtssprechern spricht, die sagen, es kommt schon öfter vor, als man meint. Und dann wird eben bei Bedarf ein Haftbefehl verhängt und dann sitzt man also im Gefängnis, bis dieser Prozess startet. Und bei so einem Prozess am Landgericht, da müssen ja viele Personen unter einen Hut kommen. Also Richter, Anwälte, Zeugen und so weiter. Terminlich, das kann einige Monate dauern, bis man das sich da festgelegt hat. Und würde der 74-Jährige jetzt gefunden werden, dann würde das nicht heißen, dass morgen gleich der Prozess losgehen kann, sondern halt, wenn man diese Termine festgesetzt hat. Und nochmal zur Erinnerung, in diesem Fall, der Prozess war ja schon mit 23 Terminen und mehr als 80 Zeugen angesetzt. Der hätte von Juni bis Ende November dauern sollen. Das ist schon ein Mammutprozess und entsprechend wäre das dann auch eine relativ lange Untersuchungshaft.
Jetzt kam es ja auch nie zu einem Prozess, wo vielleicht eben viele Fragen hätten beantwortet werden können. Unter anderem die wichtigste aller Fragen, die Schuldfrage. Es gilt ja immer die Unschuldsvermutung. Würde er jetzt gefunden werden, was droht ihm denn dann?
Also laut Landgericht schon damals eine mehrjährige Haftstrafe, sollten sich die Vorwürfe alle so beweisen lassen wie angeklagt. Es gibt vergleichbare Fälle, wenn man sich das anschaut, da gibt es dann Haftstrafen oder auch teils hohe Geldstrafen. Zum Beispiel hatte ein Arzt 400 falsche Impfnachweise verteilt und das Landgericht Bochum hat ihn zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Der hatte wohl Corona-Impfstoff bezogen, aber nicht eingesetzt, dann den Impfausweis abgestempelt. Er soll auch Spenden verlangt haben für die Impfung und dann 12.000 Euro kassiert haben. Es gab noch ein anderes Urteil in Hersfeld-Rotenburg. Da ist ein Arzt zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der soll gefälschte Impfausweise verkauft haben. Und in Österreich hat jemand 129 Menschen mit Kochsalz geimpft, statt mit Corona-Impfung. Der musste dann 12.000 Euro Strafe zahlen.
Vorhin hast du ja auch Patienten genannt, die quasi absichtlich zu ihm gekommen sind, um eben ein gefälschtes Impfzertifikat zu bekommen. Ist denn da jemand aus diesem Impfkomplex, sage ich jetzt mal, verurteilt worden?
Tatsächlich viele und diese Prozesse sind tatsächlich auch schon alle durch. Am Amtsgericht Nördlingen gab es etwa 80 Verfahren, rund 100 Personen, gegen die erstmal ermittelt wurde. Es wurden ja, wie gesagt, damals auch 100 Wohnungen durchsucht und vielfach ist es dann in der Geldstrafe geendet. Ein Angeklagter hatte zum Beispiel vor Gericht ausgesagt, er sei einmal geimpft worden, lag einen Tag im Bett, fand er nicht gut und deswegen beim nächsten Impftermin habe der Arzt ihm dann angeboten, naja, er könne ihn auch einfach nicht impfen und dann den Stempel setzen und da sei er dann drauf eingegangen. Allerdings hatte er gar keine Antikörper im Blut. Ob er da wirklich geimpft wurde, ist dann auch fraglich, hieß es vor Gericht. Wie gesagt, diese Schonimpfung war in diversen Kreisen schon auch bekannt. Es geht ja in diesen Fällen auch immer um die Gefährdung von anderen Menschen. Da ist ein Angeklagter, ein Gastwirt, zum Beispiel 100 Kilometer nach Wemding gefahren, um sich diese falsche Impfung abzuholen. Die Leute kamen teils aus ganz Bayern, aus Baden-Württemberg, aus Hessen, Nordrhein-Westfalen. Also der Einzugskreis war schon ziemlich groß. Dieser Gastwirt musste 9.000 Euro Strafe zahlen. Die Strafen liegen meistens so zwischen 80 und 120 Tagessätzen. Also da sind auch einige dann vorbestraft rausgegangen.
Wenn der Arzt jetzt nicht gefunden wird, dann kommt es ja auch zu keinem Prozess. Was man immer wieder hört bei Straftaten, ist ja dieser Ausdruck, das verjährt oder das ist schon verjährt. Wie ist es denn in unserem Fall jetzt?
Das Verjähren ist gar nicht so einfach. Also man kann jetzt nicht so einfach sagen, okay, ich habe ein Verbrechen begangen, ich verstecke mich jetzt, bis es verjährt ist und danach geht's weiter wie vorher. Ich glaube, was immer gilt, diesen Satz kennt auch jeder, Mord verjährt nicht, aber Betrug oder Körperverletzung zum Beispiel schon. Meistens je nachdem, je nach Tat, so nach 3 bis 5 Jahren. Das heißt, selbst wenn ich jetzt erzählen würde, ich hätte vor 10 Jahren mal jemanden geschlagen, dann kann das jetzt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, denn es ist verjährt, die Polizei ermittelt also nicht mehr, ich müsste auch nicht mehr vors Gericht.
Das würde ja dann für unseren Fall bedeuten, hier geht's um Betrug und Körperverletzung. Also nach 5 Jahren ist das ja dann eigentlich verjährt, oder?
Ja, jetzt kommen wir zu dem Teil, der es kompliziert macht. Diese Verjährungsfrist, die tickt quasi runter ab dem Tatzeitpunkt. Aber diese Frist kann auch neu starten, wenn ermittelt wird, wenn der Beschuldigte dann zum ersten Mal vernommen wird und wenn es einen Haftbefehl gibt. In diesem Fall zählt also nicht, wann diese Scheinimpfungen nun passiert sind oder auch nicht, sondern wann zuletzt der Haftbefehl erlassen wurde. Es gibt dann noch die absolute Verjährung, das heißt dann, die Frist darf auch nicht immer wieder neu starten. Irgendwann ist es wirklich mal zu lang her, aber das führt jetzt schon sehr weit.
Ja, und wie ist es jetzt hier in unserem Fall in Wemding?
Also dieser Haftbefehl ist ja 2023 im Juni verhängt worden. Das ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ein Jahr her. Bei Betrug oder Körperverletzung, da geht es um eine Verjährungsfrist von maximal 5 Jahren. Die absolute Verjährung sind 10 Jahre.
Und wie du vorhin erzählt hast, kein Einzelfall mit den gefälschten Impfungen. Was mich da jetzt wirklich beschäftigt, ist ja dieses, warum macht man denn sowas?
Als Arzt oder als Patient?
Also erstmal als Arzt natürlich. Wenn man Wissenschaftler ist und das gelernt hat, jahrelanges Studium, da weiß man doch eigentlich alles über Risiken, wie eben auch so ein Impfstoff zugelassen wird und so weiter.
Ja, also die schwäbischen Hausärzte, die waren zum Beispiel, ich würde fast sagen, richtig sauer, als dieser Fall aufkam. Damals hieß es, so ein Verhalten, das hat mit medizinischer Ethik auch gar nichts zu tun. Und solche, das seien bedauerliche Einzelfälle, die aber dem Ansehen aller Hausärzte schaden, weil eben genau diese Frage dann aufkommt. Es geht ja damals auch um die Impfkampagne. Da war ganz am Anfang war der Andrang auf die Impfung riesig. Sie war ja auch kaum zu bekommen. Und dann ging es aber auseinander. Dann war irgendwann so ein gewisser Sättigungsgrad erreicht und dann kam die Skeptiker, die sich vielleicht nicht impfen lassen wollten. Patienten haben ja auch von Verschwörungserzählungen von diesem Arzt erzählt. Da stellt sich dann auch mal die Frage nach dem Glauben, würde ich fast sagen, nicht mehr der Wissenschaft. Also woran glaube ich, was das Richtige ist für die Gesundheit? Ob das jetzt in diesem Wemdinger Fall auch so war, das sind jetzt natürlich Mutmaßungen. Da hätte tatsächlich dieser Prozess, wenn er denn stattgefunden hätte oder wenn er jetzt noch stattfinden würde, für Klarheit sorgen können. Aber wie gesagt, vielleicht passiert das ja noch.
Weil du sagst, da ging es dann weit auseinander und da kamen Menschen aus ganz Deutschland zu ihm, um einen gefälschten Corona-Impfausweis zu bekommen. Wie einfach ist bzw. war das denn damals?
Also je nachdem offenbar sehr einfach. Das hätte ich tatsächlich auch nicht so gedacht. Wenn man sich so in diesen einschlägigen Gruppen umschaut, auf Social Media. Klar, der größte Andrang war im Bereich 2021, 2022, weil du ja auch diesen Impfnachweis gebraucht hast. Es gab die Zugangsbeschränkungen mit 2G, 3G. Man war schon sehr eingeschränkt, wenn man diesen Nachweis nicht hatte. Und das hat ja dann auch einige Menschen, die es jetzt ein bisschen skeptischer gesehen haben, zum Impfen bewegt, weil sie eben einige Dinge machen wollten, die nur geimpft möglich waren. 1-2 Personen haben damals, das weiß ich noch, bei der Polizei auch Anzeige erstattet, weil ihr gefälschter Impfausweis aus dem Internet nicht geliefert wurde. Und dann haben sie den Betrug angezeigt und die Polizei hat dann tatsächlich leider für sie auch in beide Richtungen ermittelt. Manche haben aber auch diesen Betrug angezeigt und gesagt, mein bestelltes T-Shirt aus dem Internet ist nicht geliefert worden. Also sie haben dann nicht gesagt, hey, ich habe da einen Fake-Impfausweis bestellt, sondern sie haben halt angegeben, der Versender habe ein T-Shirt liefern wollen.
Okay.
Hat das aber nicht getan.
Na toll. Da interessiert es mich jetzt aber schon, würde ich denn heute noch an den falschen Impfpass rankommen?
Ja, relativ einfach tatsächlich. Ich war ein bisschen baff. Es gibt teils wirklich professionell wirkende Angebote, auch wenn der Andrang jetzt natürlich kleiner geworden ist, was jetzt konkret die Corona-Impfung angeht. Es gibt zum Beispiel oder gab einen Impfpass mit der doppelten BioNTech-Impfung für 200 Euro, mit Boostern 250 Euro. Man kann sich auch nur einen QR-Code bestellen für den digitalen Ausweis für 250 Euro. Je nach Angebot, es gibt es personalisiert für die eigene Stadt. Man gibt an, wo man wohnt, welche Adresse man gerne haben möchte, dann wird das alles schön eingetragen. Da gibt es dann teils Gruppen, da gibt es regelrechte Rezensionen. Es werden aber auch Betrüger aufgelistet, die Geld kassieren, aber eben kein Produkt liefern. Und wie jetzt zum Beispiel bei Amazon oder ähnlichen Anbietern, da werden auch Fotos gemacht vom Nutzer sozusagen, der dann zeigt, hey, dieser Impfausweis ist gelungen, der sieht echt aus. Netter Kontakt, gerne wieder. Es fühlt sich an wie eine komplette Parallelrealität, wenn man da unterwegs ist. Gibt es aber jetzt auch nicht nur für Corona. Und ich denke, da ist der Andrang dann auch da. Gibt es auch für die Masernimpfung, auch da, ne, für die Kinder die Impfpflicht. Und nochmal, das ist ja Urkundenfälschung. Das kann richtig teuer werden, wenn man da draufkommt. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Auswirkungen. naja, wenn man weitersucht, das so am Rande, es gibt auch eine AU zu kaufen, also die Krankschreibung kostet dann 75 Euro, Expressversand kostet nochmal mehr, es gibt auch Zeugnisse zu kaufen, Sprachzertifikate, eine Meldebescheinigung. Erstaunlich.
Ja, Wahnsinn. Also Ärzte, die sich etwas bezahlen lassen, um Bescheinigung jeglicher Art auszustellen.
An der Stelle vielleicht, teils werden auch so Bescheinigungen von Ärzten geklaut.
Ah, okay.
Und dann der Praxisstempel irgendwie gestohlen und dann das verteilt und die sind fast machtlos, weil sie kommen da an diesen Stempel nicht mehr ran.
Mhm.
Sieht dann offiziell aus, stammt auch von der Praxis, wurde aber nicht von dieser Praxis ausgestellt.
In diesen Foren dürfte aber dann auch der Wemdinger-Fall etwas anders gesehen werden, oder?
Etwas anders ist sehr vorsichtig formuliert. Also dieser Begriff Schonimpfungen kommt ja schon auch aus diesem Bereich. Diese gefakte Corona-Impfung kommt nicht von ungefähr. Da schreiben Nutzer zu diesem Fall sowas wie, der Mann verdient einen Orden. Ein Arzt zeigt Verantwortungsgefühl, schon geht's ihm an den Kragen. Oder was für ein Arzt, so einen hätte ich mir auch gewünscht.
Das klingt wirklich sehr anders, als wenn wir uns jetzt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft anschauen. Mit Gesundheitsgefährdung, mit Körperverletzung und natürlich mit Betrug.
Ja, einzelne Stimmen sagen schon zu diesen Vorwürfen, naja, ein Arzt könnte sich ja doch auch weigern zu impfen. Er müsse ja eigentlich nicht die Impfung vortäuschen. Diese grundsätzliche Geschichte wird aber eben ganz anders gesehen. So falsche Impfungen, wie sie in Wemding eben passiert sein sollen, das wird als Gesundheitsschutz gesehen und nicht als Betrug. Und es gibt dann eben diese Geschichte von diesem Arzt, der seine Patienten vor dieser angeblich sehr gefährlichen Impfung schützt. Er habe nur helfen wollen. Es gibt angeblich so viele Fehlinformationen zu diesen genbasierten Spritzen. Und es sei ja aus menschlicher Sicht auch total nachvollziehbar, so ein alter Mann, wenn der den Prozess schwänzt, das müsse man doch irgendwie verstehen.
Aber die Corona-Impfung ist ja sicher. In Verschwörungskreisen gilt so eine Impfung ja dann doch teils als Art Todesurteil. Was sagen denn die Zahlen?
Also Stand Januar 2024, laut der ARD haben sich rund 65 Millionen Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus impfen lassen. Und bei 467 von ihnen haben die Behörden einen Impfschaden anerkannt. Das sind also 0,00072%. Gestellt wurden 12.000 Anträge, rund die Hälfte davon wurde abgelehnt. Impfschäden nachzuweisen ist ja auch schwierig, die anderen wurden noch nicht bearbeitet. Aber selbst wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass alle anerkannt würden, dann wäre das im Vergleich zur Zahl der Impfungen eine sehr, sehr geringe Zahl.
Nochmal ganz kurz zu den Foren, die du vorhin angesprochen hast, in denen es ja beispielsweise gefälschte Impfpässe oder Ähnliches gibt. Da hat sich 2021 schon sehr viel getan, oder?
Da hat sich in der Pandemie schon eine sehr starke Blase gebildet, so eine Art Echokammer, wo sich die Argumente gegenseitig immer pushen und verstärken. Diese Bewegung von Impfkritikern, die gibt's aber ja nicht erst seit der Pandemie. Also radikale Impfgegner, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat schon 2019 gesagt, die sind eine große Gefahr für die Weltgesundheit. Und je stärker der Glaube an Verschwörungserzählungen ist, sagen jetzt Studien, desto stärker ist damals auch gewesen, die Ablehnung gegen die Corona-Maßnahmen. Teils wurde dann auch komplett auf Alternativen zur Medizin umgeschwenkt und diesen Trend, den gibt's weiter. Der ist ja nicht mit dem Ende der Corona-Maßnahmen beendet worden. Zur Impfung selber gab und gibt es ja auch viele Halbwahrheiten, komplette Mythen, dass einem mit dieser Impfung Chips implantiert werden. Ich denke, du erinnerst dich auch noch gut. Ich habe auch eine Story gelesen von einer jungen Frau, die hatte sich online beklagt, seit ihr Chef sich gegen Corona habe impfen lassen, da sei ihre Periode besonders stark, weil sie eben neben ihm im Büro sitze und diese Impfung strahle irgendwie ab. Und die Frau meinte das wirklich ernst. Also die schien verzweifelt. Gleichzeitig denke ich mir, der Zusammenhang ist schwer herzustellen in dem Fall. Ja, und wenn sich solche Emotionen dann mit Fakten vermischen, dann wird es wirklich schwierig, auch eine gemeinsame Ebene noch zu finden für, was ist die Wahrheit, auf welcher Basis unterhalten wir uns, wer traut eigentlich der Wissenschaft in welchem Bereich oder sucht sich jetzt jeder nur seinen Teil aus?
Ja, ganz klar, das ist immer und wird immer schwierig bleiben. Wenn wir jetzt aber mal wieder rausgehen aus den gefälschten Impfzertifikaten und den Recherchen im Dunkelfeld des Internets, nenne ich es mal. Wir gehen wieder nach Wemding. Wie ging es denn da dann weiter? Ich meine, der Arzt musste ja erstmal zumachen und da war auch keiner mehr da.
Genau, die Patienten standen ja auch erstmal da. Die Praxis hat dann schon Anfang 2022, also ein Vierteljahr später, einen Nachfolger übernommen, ein Kollege Der kannte den 74-Jährigen auch sehr gut. Er hat die Räumlichkeiten dann gemietet, er hat auch die Mitarbeiterin weiter beschäftigt. Und wie er selber gesagt hat, er hat sich da einfach eine neue Praxis aufgebaut. Und Corona-Impfungen, die gab es dann auch gleich ab der ersten Woche. Und es ging wirklich ruckzuck. Also am Freitag noch das Schild montiert, am Sonntag kam die Software für die Arztpraxis und am Montagmorgen ging es gleich los. Und das Telefon klingelt wirklich ohne Unterlass, muss man sich vorstellen. An Tag 1, da war eine Warteschlange vor der Tür. Im Umkreis, die Hausarztversorgung war schon dünn. Rund 1000 Menschen standen mal so spontan eigentlich ohne Hausarzt da. Da hat der 71-Jährige, der dann diese Praxis eben weiter betrieben hat, echt eine Lücke geschlossen. Und Leon, du hast ja auch erst vor kurzem mit ihm telefoniert.
Ja, genau. Also der neue Doktor hatte eben ein langes und gutes Verhältnis mit dem alten Doktor, der dann verschwunden ist, hatte aber natürlich auch kein Verständnis für seine Taten. Also das kann und will er auch nicht gutheißen, das ist ganz, ganz klar. Er denkt, die Patienten sind und waren froh, als er dann gekommen ist und die Praxis eben neu aufgemacht hat. Es hat schon welche gegeben, die den alten Arzt, ja, sagen wir mal, nicht so gut fanden, aber die meisten fanden ihn oder empfanden ihn als sehr guten Arzt. Eigentlich alle Patienten, die beim alten Arzt waren, sind auch geblieben beim neuen. Er musste zwar alle neu anlegen, weil die aktuelle Kassenzulassung ruht gerade, so heißt das. Also das bedeutet, er musste quasi komplett neu anfangen. Das war aber kein Problem, weil in der Region sogenannte Sitze frei waren und damit durfte er und konnte er dann eine neue Praxis gründen. Das Gefühl, dass die Leute kein Vertrauen zu ihm hatten, aufgrund der Geschichte des alten Arztes, das hatte er nie. Und insgesamt hatte er auch 40 Jahre lang eine Praxis in Meitingen. Das heißt, er weiß auch, was er tut und er kennt die Region. Ja, auch der alte Arzt hat sich damals wohl in den Anfängen auch geäußert, dass der neue Arzt ein Fähiger sei und er es gerne weitergibt quasi. Ja, jetzt hat sich der neue Arzt mittlerweile eine relativ große Praxis aufgebaut, wie er mir gesagt hat, und das macht ihm auch sehr, sehr Spaß. Und das, obwohl er jeden Tag mit Zug und Auto anreisen muss und ja, mit dem Zug bei uns in der Region ist ja dann doch teilweise etwas schwieriger.
Und für alle, die nicht im Raum Augsburg wohnen, es gibt in der Verbindung zwischen Augsburg und Nordschwaben das eine oder andere Problem mit diversen Zugausfällen immer mal wieder, ob es die Deutsche Bahn an den Schienen arbeitet oder ob der Zugbetreiber Ausfälle hat, sei jetzt mal völlig dahingestellt.
Genau, aber die Praxis ist auf jeden Fall besetzt und jetzt ist sein Vorgänger natürlich weiter auf der Flucht bzw. untergetaucht. Sollte er gefunden werden, dann geht es erstmal zur Polizei und dann vor Gericht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und sollte er gesehen werden oder etwas von ihm gehört werden, dann hört ihr es bei uns bei Hitradio RT1.
Wer Hinweise hat, wir nehmen sie natürlich gerne, nicht nur zu diesem Fall, sondern tatsächlich auch zu anderen spannenden Kriminalfällen. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@rt1.de. Wir freuen uns auch über Feedback zu allen Folgen, die wir bislang produziert haben und freuen uns, von euch zu hören.
Die Mail gibt's auch nochmal unten im Text. Ja, und dann bleibt mir nur noch das Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Danke, Franzi.
Danke, Leon.
Danke auch an unser Team hinter den Kulissen, an den lieben Michi, Josef, Felix und Theresa.
Und Chris natürlich.
Blaulicht
Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast.